Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Diversify, der Private Market Podcast. Hi Robin, schön, dass du da bist.
Hi Hendrik, freut mich sehr, mit dir hier sein zu dürfen. Super Tag in Berlin, tolles Wetter, sehr gut gelaunt, wird, glaube ich, ein super Podcast heute.
Ich freue mich drauf. Vorweg unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Heute haben wir zwei Themenblöcke mitgebracht. Zum einen sprechen wir heute über Private Equity an US-Unis. Und zum anderen ein, ja, gewünschtes Thema von dir heute. Und zwar sprechen wir über Private Credit, über die Anlageform, wie man da rein investieren kann, warum die Anlageform so spannend ist aus deiner Sicht.
Ich bin übrigens immer wieder überrascht bei den aktuellen Themen, was ich auch immer noch dazulernen darf. Also war sehr, als ich mich vorbereitet habe, war ich da sehr beeindruckt, habe sehr viel lernen dürfen.
Ist ja gut, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten hier.
So sieht's aus.
Let's go. Also, und zwar basiert das Ganze auf einem Artikel von der Financial Times. Und zwar haben amerikanische Universitätsstiftungen, also es werden ja von den Unis verschiedene Stiftungen gebildet, indem sie dort die Studiengebühren auch gewinnbringend anlegen. Und zwar beläuft sich das Gesamtvermögen dieser amerikanischen Universitätsstiftungen auf rund 839 Milliarden Dollar. Und die Financial Times hat analysiert, dass der überwiegende Teil dieser Universitätsstiftung ein sogenanntes Swenson-Modell von David Swenson verfolgt. Dies priorisiert vor allem, wen wundert es, wenn wir in diesem Podcast drüber sprechen, alternative Anlageklassen, wie zum Beispiel Private Equity, Venture Capital und Hedgefonds. Und wenn man sich das mal anschaut, hinsichtlich der Investitionsanteile, liegt Private Equity mit der größten Position der ganzen Universitätsstiftungsportfolien bei 17,1%, Hedgefonds bei knapp 16%, Venture Capital bei knapp 12%. Und das zeigt ja, dass diese Assetklasse auch für Universitätsstiftungen sehr, sehr interessant sein können. Klar gibt es auf der einen Seite Kritik, es gibt auch Herausforderungen, aber genau darüber will ich heute mit dir sprechen. Und zwar steigen wir doch mal ganz locker ein, indem du einfach mal dieses Modell des Herrn Swenson erklärst.
Um David Swenson?
Absolut.
Na, sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Also ich selber, wie gesagt, ich musste mich da selber ein bisschen einlesen bei dem Thema, weil ich mich da ehrlicherweise noch nie en detail damit beschäftigt habe. Aber es ist hochspannend. Also jetzt bei uns in Deutschland, in Europa kennt man das gar nicht so krass. Also es gibt schon auch Universitätsstiftungen.
Ja.
In den USA, wie halt alles in den USA ist, irgendwie einige Nummern größer, hat ja Hendrik gesagt, über 800 Milliarden Assets. Vielleicht mal so einen Schritt zurück. Warum gibt es denn überhaupt diese Universitätsstiftungen? Es ist gerade in den USA, allen vorweg, da kommt auch das Swenson-Modell vom David Swenson her, das von der Yale-Uni, die ja sehr, sehr bekannt ist und die auch wirklich sehr stark für ihr Super-Asset-Management wirbt. Es geht darum, so wie es Hendrik gesagt hat, dass man Erträge oder Einnahmen der Universitäten, also Spenden oder auch Alumni-Beiträge etc., dass man die anlegt und dann Betriebskosten, die halt nicht direkt durch die Studiengebühren getragen werden können,
ja,
dass die gedeckt werden können aus den Erträgen von diesen Universitätsstiftungen. Und was ist denn das genaue Yale-Modell oder Swenson-Modell? Was ich sehr spannend finde und was auch Hendrik eingangs sagte, ist zum einen so die Historie von dem Herrn Swenson. Also er hat selber bei der Yale-Uni hat er studiert, ist dann zu einer großen Investmentbank gegangen, hatte eigentlich noch keinen Plan irgendwie von Asset Management, fand es spannend, ist dann mit Anfang 30 zurückgegangen und hat dann angefangen, das Stiftungsvermögen, dieses Fonds oder den Stiftungsfonds
der Yale-Uni.
Genau, der Yale-Uni zu managen. Was er grundlegend anders gemacht hat, er hat gesagt, ich gehe jetzt einfach relativ gleichgewichtet in 5-6 Asset-Klassen. Mhm. Daraus rührt auch der hohe Alternative-Anteil, weil, wie wir ja gelernt haben, zum Beispiel Kapitalmarkt nur eine Asset-Klasse. Und er hat auch gesagt, ich gehe in Real Estate, ich gehe in Anleihen, ich gehe in Private Equity, ich gehe in Hedgefonds, hat es relativ gleichgewichtet. Der Anteil unter diesem Modell von Private Alternative Investments ist immer weiter gestiegen und es stagniert jetzt seit einigen Jahren bei rund 60% und hat damit immer sehr, sehr gute Renditen erwirtschaftet. Woran liegt es? Das haben wir auch schon recht häufig ausgeführt. Es ist einfach, dass Private Alternative Investments eine Überrendite zeigen oder häufig eine Überrendite zeigen zum klassischen Kapitalmarkt. Und finde ich super spannend, auch der Ansatz, also er sagt selber nicht, nee, ich manage das nicht selber aktiv. Der hat immer geschaut, was sind denn irgendwie gute Manager, wen kann ich onboarden, hat dann relativ gleichgewichtet diese 5-6 Asset-Klassen und schichtet dann auch aktiv um. Also das Rebalancing, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du sagst, ich will jetzt 5 Asset-Klassen gleichgewichtet, hat jede 20, die eine steigt mehr als die andere, das hat bei einer auf einmal, keine Ahnung, 25%, dann wird direkt immer rebalanced und durch das hast du auch eine gewisse Antizyklik. Also du schichtest nicht um, weil du sagst jetzt, ich glaube, dass Real Estate besser performt als Private Markets, sondern du schichtest einfach stupide um anhalt von deiner Portfolio-Aufteilung.
Also du gehst halt vorweg rein, sagst, okay, PE, also Private Equity gebe ich 17% oder gebe ich 20% und dann, genau, als Beispiel, und dann balance ich dann halt auch immer, wenn es im Wert steigt.
Genau, ja. Genau. Einfach die Quoten immer ganz stupide, wieder ja rebalanced und umgesetzt, das heißt, die eine Asset-Klasse wieder erhöht zulasten der anderen Asset-Klasse.
Ja.
Und warum ist dieses Swensen-Modell oder Yale-Modell so bekannt geworden? Weil die Renditen einfach top waren und weil sehr, sehr viele dieser Stiftungen, die auch extrem große Anleger sind, also mit ihren über 800 Milliarden, damit echt gute Returns erwirtschaften konnten. Und ich finde es extrem spannend, weil die hat schon sehr, sehr frühzeitig gesagt haben, nee, Kapitalmarkt ist nicht alles. Es gibt ja viele Verfechter, die sagen, geh einfach in ETF und gut ist. Aber es zeigt halt durch die sehr, sehr breite Asset-Klassen-übergreifende Diversifikation, dass du Volatilität nimmst und auch ein Alpha, also irgendwie eine Überrendite, so einen klassischen Kapitalmarkt-Investment generieren kann. Gibt auch viele, die sehen das eher kritischer und sagen, es ist alles Quatsch, kauf einfach einen ETF und fertig. Ich selber natürlich wundert es Verfechter eher von der Strategie, möglichst breit aufgestellt zu sein, weil du halt einfach weniger Vola hast in deinem Portfolio und negativere Korrelationen in den Asset-Klassen untereinander.
Ja, ich finde es auch enorm spannend, als ich den Artikel gelesen habe. Zum einen, um wirklich mal zu verstehen, also ich meine, jeder hat es sicherlich irgendwie schon mal gelesen, gehört, so Studiengebühren in den USA ist ja auch kein Pappenstiel.
Brutales Brett, ja.
Ist ja brutal viel, was man da leistet. Aber dann einfach nicht zu sagen, okay, wir machen einfach irgendwie da eine Umlage, sammeln alles und finanzieren alles daraus, dann wirklich da ranzugehen und das letztendlich anzulegen, um daraus dann das alles zu finanzieren. War ich tatsächlich vor diesem Podcast auch gar nicht so genau drin, finde es aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Schauen wir mal rüber Richtung Deutschland. Was kann Deutschland da, oder was können Unis in Deutschland davon mitnehmen, beziehungsweise was gibt es denn bereits hier
dazu? Also gibt es hier auch, also Universitätsstiftungen oder Universitätsfonds sind es auch in Deutschland kein Novum. Ich habe auch mal ein bisschen rumgeschaut, welche Unis da aktiv sind, auch bei mir aus der Nähe, ich komme aus Süddeutschland, das ist zum Beispiel die Universität Tübingen oder sowas, legt auch Gelder an, aber eher, verfolgen da eher so einen, ich würde sagen, gemeinnützigen Zweck. Mhm. Das heißt, sie sagen, okay, ich mache es für Spenden, für irgendwelche Zuschüsse, Stipendien oder für irgendwelche Aufenthalte von Studierenden. Gibt es aber auch, ne, vom Stil deutlich kleiner und von der Anlagestrategie, von meinem Gefühl, jetzt auch nicht so geländegängig wie die Strategie, die in den USA diese Stiftungsfonds verfolgen. Was auch spannend ist, also bei einem Fonds sind ja grundsätzlich sehr, sehr reguliert, sehr, sehr stark reguliert. Und diese Stiftungsfonds sind halt extrem flexibel in der Anlage, jetzt gerade in den USA. Aber jetzt hier in Deutschland einfach, ist ja immer so der große Bruder rüber über den Atlantik. Es hat einfach, hier in Deutschland ist alles eine Nummer kleiner. Ja. Gibt's auch, aber es ist jetzt kein so Riesenvermögen, das da verwaltet wird. Und es wird auch keine so krasse Strategie verfolgt, gefühlt.
Also würde mich jetzt auch wundern, wenn da wirklich explizit Investmentmanager hinter sitzen in Deutschland.
Ja, du hast halt da, machst wahrscheinlich nebenher irgendjemand, so, der für die Kammer oder sowas da zuständig ist. Und du hast ja so Yale und die ganzen großen MIT, das ist also die Kaderschmiede von den ganzen Investmentbankern und sowas. Und die kommen halt dann häufig zurück und managen dann auch das Vermögen, weil es halt auch einfach spannend ist, allein wegen der schieren Größe, dass man dann sagt, ich gehe jetzt nicht zu einer Goldman Sachs, JP Morgan oder zu einem Asset Manager, sondern manage jetzt von der Yale University die Assets. Also sehr spannend, ist echt ein Riesenbereich und sind wirklich sehr, sehr, gut gemanagte Lösungen da in den USA am Start.
Ja, können wir da nochmal tiefer reingehen, warum setzen Sie denn jetzt, also vor allem jetzt die Unis oder die Investmentmanager in den USA vermehrt auf alternative Assets? Ich meine, wenn man sich die Portfolioverteilung oder die Portfolioaufteilung anschaut, ist Private Equity die größte Asset-Klasse im Portfolio. Das ist nicht der Kapitalmarkt, sondern der Private Markt.
Gut, das, ja, also so der Klassiker, den ich da immer gerne aufzeige, so gerade Investment, Private Equity Secondaries im Jahr 2000 hätte sich bis heute verelffacht. Ein Investment im Jahr 2000 in global gestreute Aktien hätte sich vervierfacht. Also einmal Rendite ist sicherlich der, also ein wichtiger Punkt. Und was jetzt auf das Swensen-Modell beruht, ist einfach, dass er gesagt hat, er geht sehr, sehr breit in verschiedene Asset-Klassen und nimmt dadurch Portfolio-Volatilität. Also du hast negative Korrelationen untereinander, du bist sehr, sehr breit gestreut, hast deswegen weniger Schwankungen, weil Stiftung ist ja trotzdem das Ziel, das Geld nicht zu verlieren, aber trotzdem eher progressiv anzulegen, was jetzt die Stiftungen tun. Das heißt, du hast trotzdem eine gute Rendite, aber bei relativ wenig oder weniger Volatilität als bei einem einfachen Aktieninvestment. Und das ist so das Spannende, einfach assetklassenübergreifend reinzugehen, dass du auf Gesamtportfolioebene weniger Volatilität hast und halt auch nicht eine Abhängigkeit hast von einzelnen Assetklassen. Weil wenn du jetzt so ein Super-GAU 2008 zu 9 oder sowas hast oder eine Dotcom-Bubble, die geplatzt ist im Jahr 2000, weil das ist eher suboptimal für den Kapitalmarkt. Aber wenn du dann halt auch investiert bist in Real Estate, in irgendwie Infrastrukturinvestments, in Private Debt, wo wir gleich, freue ich mich sehr drauf, dazu kommen werden, hast du ja keinen so krassen Impact auf dein Portfolio. Und genau deswegen halt diese breite Aufstellung. Und die USA selbst ist ja von dem Risikobewusstsein, von den Anlagestrategien einfach schon relativ weit und auch sehr offen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Asset Manager, die da schon frühzeitig in Alternatives gegangen sind. Und es spiegelt sich halt auch bei den Universitätsstiftungen wieder.
Ist denn das Swensen-Modell auch was für Privatanleger?
Grundsätzlich schon. Also wurde viel versucht zu kopieren, auch früher schon. Da gibt's ja etliche Zeitungsartikel und irgendwie Bücher drüber. Wie kann man das selber machen? Du hattest nur das Thema, wenn du jetzt sagst, also der Swensen, der ist auch leider schon verstorben. Das ist nicht so, dass das Modell gestern entstanden ist. Aber wenn du jetzt irgendwie 30 Jahre mal zurückguckst und sagst, okay, ich habe jetzt Anlagevolumen als Privatanleger von 50.000 Euro. Ich gebe das in 5 Asset-Klassen. Das heißt, 5 mal 10.000 Euro. Kapitalmarkt, also ich bin jetzt nicht, dass ich genau wüsste, wie vor 30 Jahren zwar irgendwie Geld anzulegen, also all detail, aber jetzt irgendwie 10.000 Euro Kapitalmarkt geht, kann man machen. Anleihen kriegt man auch hin. Immobilie wird schon kniffliger, aber da tut man sich vielleicht mit ein paar von seinen Kumpels zusammen und irgendwie kauft zusammen eine Wohnung, kann man auch machen. Private Equity, Private Debt wird alles irgendwie kniffliger, weil die Zugänglichkeit da nicht da war. Jetzt heute, wenn man jetzt heute einen Blick auf die Investmentlandschaft, das Angebot schaut, es gibt ja Lösungen wie die von uns, die die Losgrößen auch zu Alternatives reduziert. Das heißt, du kannst bei uns rein theoretisch, wenn du 5.000 Euro hast und sagst, ich will 20% meines Vermögens, also 1.000 Euro, in jeweils in eine unterschiedliche Asset-Klasse stecken, könntest du allein über Now ja schon abdecken. Ich kann Hedgefonds, ich kann im Public Market und ich kann in Private Market und Private Equity investieren. Das heißt, da hast du schon mal 3 von 5 Fliegen erschlagen mit der Klappe. Und es geht bei uns ja auch weiter. Also heute geht es, auch mit kleinen Vermögen, wird zunehmend einfacher durch digitale Lösungen, die Zugang schaffen, aber war früher nicht so easy. Aber ja, geht. Also kann man schon kopieren.
Ja, super spannend. Kommen wir zum zweiten Themenblock. Jetzt darfst du dich austoben.
Endlich.
Deep Dive Private Debt, Private Credit. Also das Grundkonzept, einmal kurz erklärt, so Private Credit oder Private Debt bezeichnet Kredite, die nicht über öffentliche Märkte, sondern direkt zwischen einem Unternehmen und einem privaten Kreditgeber verhandelt werden. Sind oft maßgeschneidert. Vorteil, schnell die Mittel bereitzustellen.
Meist deutlich schneller als ein klassischer Fremdkapitalgeber.
Es gibt eine gewisse Diskretion. Das heißt, dass die Details auch nicht immer öffentlich gemacht werden müssen. Wieso findest du das Thema denn so spannend, vor allem aus Anlegersicht?
Also zum einen habe ich selber, weil ich war ja früher war Corporate Banker, war in einem Midcap-Team und habe da so ein Bias, weil ich selber sehr, sehr viel Kreditgeschäft gemacht habe und ich es sehr, sehr spannend finde, weil du kannst dir aber vorstellen, wie kann ein Unternehmen braucht Geld, wie kann es Geld bekommen, wenn es ganz normal organisch wächst, wirtschaftet es Cashflow idealerweise, hat dann immer ein bisschen mehr Geld durch die Gewinne und kann damit wachsen und sich weiterentwickeln oder sagt, okay, ich muss Kapital aufnehmen. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es kann Eigenkapital aufnehmen. Da haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen. Das ist halt entweder Private Equity, ja, oder halt frühphasige Venture Capital oder über einen Börsengang. Da gibt es ja die Möglichkeit, eine Kapitalstruktur, wie man das nennt, halt über Eigenkapital Kapital aufzunehmen. Da gibt es sogenannte eigenkapitalähnliche Mittel. Da kommen wir gleich noch kurz dazu, was es ist. Das ist eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Mhm. Gibt es klassisches Fremdkapital. Da gibt es zum einen, ja, das Fremdfinanzierte einer Bank, eines Kreditgebers, der dann Gläubiger ist, also kein Eigentümer deiner Gesellschaft, sondern Gläubiger ist, dir Kapital gibt, als Klassiker eine Bank, gibt es aber auch andere Kreditgeber, zum Beispiel Private Debt, also Gesellschaften, die Private Debt vergeben, mhm, oder Crowdfunding etc., gibt es ja auch. Oder, was auch noch klassisches Fremdkapital ist, ist ja klassische Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Ist ja letztendlich auch ein Kredit, wenn ich jetzt, ich bin ein Sneakerhändler, ich kaufe die Sneaker für 100 Euro, verkaufe die weiter für 150, ich habe aber kein Geld in der Kasse, ich zahle einfach meinen Lieferanten, wenn ich, mhm, die Bonität habe, erst wenn ich diese Sneaker mit meiner Marge verkauft habe. Mhm. Und als Anleger ist so das Spannende aus meiner Sicht, je nach Risikogehalt einer Investition möchtest du ja manchmal gar nicht das Eigenkapitalrisiko eingehen. Weil genauso wie ich es gerade vorgestellt hatte, also die Reihenfolge der verschiedenen Kapitalformen, genau andersrum, das heißt von unten nach oben quasi, wird man bei einer Insolvenz befriedigt. Das heißt, der als letztes sein Geld kriegt, wenn ein Unternehmen insolvent ist, ist eigentlich der Eigenkapitalgeber. Company, ja, geht platt, da bewegen, ja, wir eine Aktie, das ist meistens recht blöd gelaufen, aber es wird dann aus der Insolvenzmasse, wirst du bei Fremdkapital deutlich früher bedient. Am besten ist halt, du wirst irgendwie Waren, also Waren finanzieren, das ist meistens deine Ware noch als Sicherheit, die verwertet werden kann. Du kannst als Bank einfach nur blanko, also ohne, mhm, Sicherheiten gestellt, dann, mhm, wirst du bedient. Dann so Mezzanine Capital oder Eigenkapitalähnliche Mittel, bist ein Zwischending, wirst du zwar vor dem Eigenkapitalgeber, mhm, aber ja, nach
lass uns da gleich mal nochmal ins Detail drauf gehen, dass wir nochmal ganz kurz glatt ziehen, dass wir es irgendwie nochmal einordnen. Also grundsätzlich, was du ja gerade gesagt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie Venture Capital, Private Equity, geht ins Eigenkapital der Firma.
Genau.
Und Private Debt bzw. Private Credit ist, du gibst keine Anteile deiner Firma ab, sondern es ist das Fremdkapital, was in deine Firma dann reinkommt.
Genau. Motivation, also als Unternehmen, ja, wenn du Eigenkapital aufnimmst, werden die bestehenden Eigentümer ja verwässert.
Ja.
Das heißt, sie haben dann weniger, wenn, ja, Neues aufgenommen wird. Das heißt, das ist positiv, dass du nicht verwässert wirst als, mhm, Eigentümer. Als Anlegender das Spannende, genau gerade diese Erlösverteilung, die ich gesagt hatte. Also warum, mhm, sollte ich in Private Debt investieren? Mhm. Du bist an einem anderen Punkt der Kapitalstruktur, wo du investierst.
Du bist halt deutlich weiter als Company und dass du halt sowas machen kannst.
Genau.
Also.
Ja, auch als Anlegender, als du, ja, oder ich, ja, weil du früher befriedigt wirst und, mhm, die Charakteristika ist eine andere. Bei Eigenkapital, es ist ja so, ich investiere, hoffe, dieses Unternehmen wird mehr wert, mhm, und ich hoffe, dieses gesamte Unternehmen, an dem ich auch zu einem ganz mini kleines bisschen beteiligt bin, wird verkauft und ich habe dann Gewinn gemacht.
Mhm.
Wenn ich aber einen Kredit vergeben habe, mit einem Kredit, das kennt ja jeder, ich habe jetzt mir ein Auto finanziert als Beispiel, nimmst einen Kredit für auf, da zahlst du ja laufende Raten. Und es ist bei Private Debt genauso. Du hast dann auch einen stetigen Cashflow und meist, mhm, nicht 100%, aber meist, auch eine deutlich kürzere Laufzeit, eine höhere Fungibilität von deinem Investment. Du bist jetzt nicht gelockt für 10 Jahre, bis die Company verkauft worden ist, sondern hast meist deutlich mehr Flexibilität. Und das geht halt extrem vielfältig in der Kapitalstruktur, also in, ja, welchen Bereich ich reingehe und auch sehr, sehr vielfältig von den Branchen.
Ja, verstanden. Okay, aber ja, wenn wir da mal weiter reinschauen, genau, was für Companies, habe ich gerade kurz schon mal angedeutet, vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen, für welche Companies das relevant ist. Also es ist jetzt nichts, sage ich mal, für frühphasige Startups.
Sowas in der Richtung. Kommt drauf an. Also es, okay, gibt auch noch, also ganz, ganz früh ist recht schwer.
Mhm.
Kommt auch immer aufs Geschäftsmodell an. Also ein Kreditgeber. Man kann sich so vorstellen, Bank ist recht konservativ, Private Debt ist eher geländegängiger.
Mhm.
Das heißt, die gehen da auch schon höhere Risiken ein, haben aber auch im Vergleich zu einem Bankkredit eine höhere Rendite, höhere Marge. Das heißt, die Zinssätze sind eher höher, was jetzt Anlageklasse sehr spannend macht.
Mhm.
Und zusätzlich auch bei einem hohen Zinsniveau spannend macht, weil es meistens einfach der Einstand, der ja gestiegen ist, wie jeder gemerkt hat,
ja,
durch die EZB und dann eine feste Marge, die ja deutlich höher ist als bei einem klassischen Bankkredit. wenn es ein jüngeres Unternehmen ist, das irgendwie handelt mit irgendwas, als Beispiel mit Sneakern, zurück zu dem Beispiel, dann könnten wir auch ein besichertes Darlehen geben oder besichert Private Debt. Eine Bank wird sich unverändert relativ schwer tun, einfach weil du nicht die Historie hast in dem Unternehmen und immer noch recht viel Ungewissheit drin. Aber einfach das bestehende Portfolio des Schuhhändlers beleihen, da könnten wir drüber nachdenken. Und dann gibt's auch noch, einige Companies, die jetzt gerade, also Companies oder Fonds, die gestartet haben, die sagen, ich gebe Venture Debt. Wenn du schon ein bisschen weiter bist und du hast am Anfang, du hast immer die Seed-Phase sehr ungewiss oder Pre-Seed sehr ungewiss, Seed weniger ungewiss und dann nach der Seed kommen ja die ganzen Growth-Phasen. Du nimmst deine Series A, B, C-Runden auf und gerade in den Phasen, da weißt du ja ungefähr, okay, wenn ich so viel ausgebe von der Customer Acquisition und so viel Geld ausgebe, dann weiß ich ungefähr, was der Outcome ist mit meinen Wachstumsambitionen.
Ja.
Und dann gibt es sogenanntes Venture Debt. Das heißt, Venture ist schon riskanter, ist ein Wagnis, da Kapital zu geben. Das heißt, dementsprechend auch teuer verzinslich. Aber da gibt es mittlerweile auch schon Möglichkeiten, gerade Richtung Wachstumsfinanzierung, dass es nicht immer Eigenkapitalrunden sein müssen.
Warum, das ist ja gerade schon mal angeschnitten, auch erklärt, versuch mal irgendwie in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, warum würde ich jetzt als Kapitalgeber eher sagen, okay, ich gebe dir einen Privatkredit, als dass ich jetzt wirklich Anteile von deiner Company haben möchte?
Anderes Risikoprofil, weil du frühzeitiger bedient wirst. Ist ja meist eine Kombination. Also ein paar Companies geben dann klassisches Eigenkapital und du fokussierst dich in der Kapitalstrukturkurve auf einen Bereich, der früher bedient wird.
Plus du erhältst vermutlich je nach Einigung Zinsen auf diesen Kredit,
immer,
den du gibst. Genau. Was du ja letztendlich bei, wenn du Anteile an einer Company hältst, kriegst du ja keine Zinsen.
Nee, das stimmt. Kriegst du nicht. Gut, hast ja durch die eine Kapitalverzinsung hast du durch den Anstieg des Unternehmenswertes.
Ja.
Ist einfach ein Investment in eine andere Stelle der Kapitalstruktur. Und das ist halt so, also ein Bestandteil vom Kapitalmix. Einfach der Fokus, sagst, okay, ist etwas konservativer als das Eigenkapitalinvestment, ist fungibler, weil die Laufzeiten nicht unbegrenzt sind, theoretisch.
Ja.
Ist einfach eine strategische Entscheidung von jemand, der, von einem Fonds, der sagt, wie investiere ich? Und es hat, genießt zunehmende Beliebtheit, würde ich sagen, bei Startups oder gerade Scale-Ups, dass sie nicht mehr den Weg gehen über Equity, wenngleich die Unternehmensbewertung hoch ist, man wird nicht mehr so stark verwässert, ist es trotzdem besser, über Fremdkapital zu gehen, weil man nicht so viele Anteile an seiner Firma verliert.
In der Recherche davor habe ich natürlich auch ein bisschen eingelesen und sind da sehr, sehr viele verschiedene Modelle aufgekommen. Vielleicht können wir ja auf ein paar mal eingehen. Ich habe gelesen, Direct Lending, Special Situations, Distressed, Venture Debt hast du schon angesprochen, Real Estate Debt, Infrastructure Debt. Das ist zumindest das, was man sich zumindest vom Namen erschließen kann. Aber lass doch mal in diese Modelle einmal eintauchen. Starten wir mal mit Direct Lending. Wahrscheinlich das, was man sich darunter vorstellt, oder?
Ja. Das ist einfach so. Für mich ist es eher so ein Überbegriff. Also einfach die direkte Vergabe von irgendwie privaten Investoren oder Unternehmen zu Unternehmen.
Also
direkte Kreditvergabe.
Dann Mezzaninenkredit.
Mezzanine, das ist, was ich gesagt hatte, in der Kapitalstruktur so zwischendrin, zwischen Fremdkapital und Eigenkapital.
Mhm.
Auch eigenkapitalähnliche Mittel.
Mhm.
Genießt auch eine höhere, ist gar nicht so in einem Venture-Bereich so beliebt, sondern was man denken könnte. Das war gerade so bei Mittelstandsfinanzierung auch ein Thema.
Mhm.
Also Bürgschaftsbanken und sowas der Länder haben sich darauf fokussiert, dass man das Eigenkapital von Mittelständlern stärkt.
Mhm.
Jetzt sagen, ich habe jetzt irgendwie nur 20% Eigenkapitalquote, das soll gestärkt werden, dass die Company auch genug Substanz hat und das dann so ein Zwischending ist.
Mhm.
Auch vom Pricing ist teurer als ein klassisches Fremdkapital und ist einfach in der Rangfolge, wirst du da später bedient.
Dann Richtung, ich denke, es ist wahrscheinlich auch ein Oberbegriff, Special Situations.
Es kann alles Mögliche sein. Ja. Es kann spezielle Situationen.
Überraschung.
Zum Beispiel irgendwie du hast ein Unternehmen, großes Unternehmen, das hat fünf verschiedene Business Models, also Geschäftsbereiche, fünf verschiedene Verticals und das eine Vertical wird rausgelöst als eigene Unternehmung.
Also beispielsweise, wenn wir beim Sneaker-Beispiel bleiben, der Sneaker-Bereich wird rausgelöst, wenn du beispielsweise auch T-Shirts als...
Genau, du hast T-Shirts, Hoodies und Sneakers, drei Verticals und der eine Vertical mit Sneaker wird rausgelöst, ist eine Special Situation, die eine Special Private Debt bedarf. Und gerade in so Situationen oder M&A kannst du theoretisch auch als, also wenn du irgendwas akquirierst oder sowas oder Merger hast, auch als spezielle Situation bezeichnen.
Jetzt haben wir schon mal ein Thema für den nächsten Deep Dive Richtung M&A. Distressed.
Das ist auch recht easy. Es ist einfach alles nur auf Englisch. Distressed ist einfach, wenn es im Unternehmen gar nicht mal so gut geht, also eine Distressed Situation ist, also irgendwie kurz vorm Ausfall.
Ja.
Dann gehst du meist, also es ist meist richtig teuer, sehr, sehr teure Verzinsung von Private Debt, würde niemand anfassen, irgendwie klassischer Fremdkapitalgeber, ist eigentlich eher so ein Eigenkapitalding und da versuchst du halt in Distressed Situations reinzugehen, oft vielleicht auch mit einer Möglichkeit, das zu wandeln in Eigenkapital,
okay, irgendwann
und dann den Business Case und Turnaround herbeizuführen. Also Distressed ist halt, wenn du, was war eine Presse, so ein bisschen her, irgendwie Benko oder so, Distressed Situation, dass dann halt jemand reingeht, der halt irgendwie Signa in eine Distressed Situation einen Mörderhaufen Kohle reingibt, dass doch der Kapitaldienst getragen werden kann, du irgendwie doch wieder ganz ordentliche Beleihungswerte hast oder Beleihungsausläufe und dann die Company drehst. Also Distressed?
Gut, dann die letzten drei, also Venture Debt hast du gerade schon einmal angesprochen und Real Estate und Infrastructure Debt, ich glaube, das erschließt sich, oder?
Meinst du?
Ich gehe davon aus. Oder möchtest du noch mal gerne über Infrastruktur kurz sprechen?
Möchtest du gerne machen?
Möchtest du gerne machen?
Okay, ich glaube, habe ich schon so viel gemacht. Aber ist super.
genau, aber wenn wir uns das jetzt, also erstmal natürlich die Frage, wie komme denn jetzt ich als Privatperson an so eine Deals ran? Um das vorwegzunehmen, vermutlich gerade gar nicht.
Kommt drauf an, wie viel du auf den Tisch legen willst, aber schwierig, ja. Außer du gibst mir einen Kredit zum Beispiel.
Okay, also untereinander.
Das wäre theoretisch auch Private Debt.
Okay, wenn wir es jetzt mal weiterspinnen, dass ich als Privatperson ein Unternehmen oder einem Fund, der Private Debt quasi hat, Geld geben möchte, wo sprechen wir dann da so für Einstiegs?
Da, zum? Ähnlich wie bei Private Equity, da siehst du ja gerade einen großen Shift. Es waren früher Spezial-AIFs, also Spezial Alternative Investment Funds, strukturiert für Professionelle.
Also du kannst natürlich, klar, kannst du es direkt machen, aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, genau, das habe ich ja gerade einfach so vorausgesetzt, einfach einen Fonds reinzugehen.
Genau, gab es. Also ich würde es auch eher über einen Debtfonds machen, weil sonst hast du ja wieder ein gewisses Klumpenrisiko.
Ja.
Und diese Debtfonds haben rein regulatorisch in der Regel die 200.000-Euro-Grenze gehabt, um sich als semi-professioneller Investor zu klassifizieren, teils 125.000, aber immer sechsstellig. Und gerade durch das Thema LTIF, also European Long-Term Investment Funds, die Novelle von diesem Jahr, werden viele Fonds aktuell umgestellt, die investierbar sein werden, teilweise schon sind für Kleinanleger mit kleineren Beträgen, wobei teils auch mit gar nicht mal so kleinen Beträgen. Wir reden da auch schon mit drei Anbietern sogar für einmal ein diversifiziertes Private Debt Portfolio und einmal für Infrastruktur und Real Estate Private Debt. Das heißt, da wird was kommen, auch bei uns so als Sneak Peek, dauert aber ein bisschen länger, jetzt noch, also gar nicht mal so lang, so die nächsten 3-4 Monate, sind wir dran, also da gibt's regulatorisch bald Zugang zu diesen Investments und da wirst du über einschlägige Alternative Investment Investitionsplattformen wie Now zum Beispiel investieren können. Also Fonds aktuell noch schwierig, öffnet sich der Markt und es gibt Plattformen wie Now, die sich ja genau auf solche Produkte spezialisiert haben und fokussieren, da wird sowas demnächst auch investierbar sein.
Und welche Auswirkungen hat das auf mein Portfolio?
Das Spannende ist ja immer das Thema Zinsen. Letztendlich, Private Debt hat eine sehr, sehr hohe Analogie zu Anleihen.
Okay.
Wenn man das so sagen kann, ja, kann man so sagen.
Analogie oder Korrelation?
Nee, Analogie, okay, tatsächlich. Weil du hast ja, wenn du jetzt klassisch vom Kapitalmarkt ausgehst, kannst du dir kaufen. Ich kann als Beispiel Mercedes, ich kann eine Mercedes-Aktie kaufen, Eigenkapital, steigt, fällt, gut, schlecht, don't know, vielleicht Dividende, das war's. Ich kann mir aber auch eine Anleihe von Mercedes kaufen, da bist du Fremdkapitalgeber bei einer Anleihe. Ist wie ein Kredit, aber halt eine Anleihe wird begeben, alles Kapitalmarkt gebunden.
Mhm.
Habe ich eine Verzinsung von 3-4%, I don't know, je nachdem, wie das Zinsniveau ist oder was für ein, also es hängt ja immer vom Rating ab, bei Mercedes ja eher gut und kriegt dann die Verzinsung, Laufzeit, Ende, fertig. Und weswegen gibt, also es gibt nicht so viele in Deutschland Anleiheinvestoren, gibt mehr jetzt gerade bei dem Zinsniveau, warum? Weil viele erfreuen sich einfach daran, dass du eine garantierte Rückzahlung hast, es sei denn dein Counterpart, der den Kredit von dir aufgenommen hat oder die Anleihe begeben hat, geht pleite, und du hast laufende Auszahlungen. Und genau das ist der Charme von Private Debt. Und nachdem wir uns ja im Private Alternative Bereich bewegen, da ist ja Private Equity, das ist einfach frühphasiger als jetzt ein Mercedes, das ist jetzt irgendwie der Elektroautobauer aus Berlin, irgendwie noch ein bisschen riskanter, aber deswegen auch mehr Returns, nur nicht an der Börse. Oder du gibst dem Kredit, weil die emittieren jetzt keine Anleihe, sondern die sagen, okay, ich brauche trotzdem Kredit, ich will auch mit Fremdkapital meine Elektroautos bauen. Deswegen hast du auch eine höhere Rendite als eine Anleihe. Jetzt einfach auch ein bisschen frühphasiger. Mhm. Aber der Charme von Private Debt ist einfach das Thema, die Rückzahlung ist eigentlich garantiert, weil es ein Kreditverhältnis ist, und es hängt nur an einem Totalausfall der Counterparty, also an einer Insolvenz, ob das zurückgezahlt wird oder nicht. Und du kriegst während der Laufzeit attraktive, stabile Zinsen.
Es hängt an der Insolvenz und du wirst tatsächlich im Krafttreten einer Insolvenz einer der ersten, der sogar bedient werden würde.
Genau, also auf jeden Fall vor den Eigenkapitalinvestoren.
Also vor den Aktionären tatsächlich.
Wenn es börsennotiert wäre, genau. Also vor den Gesellschaften.
Also wenn wir bei Mercedes jetzt beispielsweise bleiben, was wir jetzt für ihn nicht hoffen, dass es da in irgendeine Richtung geht.
Das ist das schwäbische Traditionsunternehmen.
Ja, auf gar keinen Fall. Wenn wir es jetzt auch Richtung Korrelation uns mal anschauen, Richtung PI, Richtung Kapitalmarkt, wie ist da Private Debt zu verordnen?
Gering. Oder willst du das beantworten? Das wäre auch mal spannend.
Ich soll was das beantworten? Du? Ja, du hast ja gerade schon vorweggenommen. Also was soll ich jetzt beantworten? Also wenn du sagst, dass es eine geringe Korrelation gibt, also zum Kapitalmarkt, hätte mich jetzt überrascht, wenn es da eine große Korrelation gibt. Zu Private Equity wäre ich mir jetzt, da bin ich aber auch nicht der Experte, da bist du der Experte, hättest du mich jetzt überrascht, wenn es sehr unterschiedlich wäre.
Ja, das Spannende ist halt, dass du, wie gesagt, in einen anderen Bereich der Kapitalstruktur investierst. Wenn du jetzt das Beispiel nimmst, das ist sehr analog zum Kapitalmarkt tatsächlich. Wenn jetzt eine Mercedes-Aktie, du hast irgendwie gerade was Geopolitisches am Markt, was wir gerade relativ häufig haben, da leidet ja immer der Kapitalmarkt drunter. Oder das Zinsniveau verändert sich, leidet der Kapitalmarkt drunter. Also gerade wenn es steigt, dann fällt die Aktie, aber die Anleihe nicht zwingend, weil Zinsniveau, gut, ist bei Anleihen ein bisschen komplizierter, wenn das Zinsniveau da fallen sollte, wäre das ja gut für den Anleihekurs, aber da geht es eigentlich nur um Bonität, und das heißt ja nicht zwingend, dass die Bonität schlechter wird, wenn einfach nur die Verkaufbarkeit zum Beispiel von der Gesellschaft und dadurch der Preis fällt.
Also es kann auch sein, dass wenn es dem Kapitalmarkt gerade schlecht geht jetzt beispielsweise, dass einfach vor allem auf der Private Credit Seite der Dealflow einfach deutlich höher ist, weil es einfach schwieriger ist, Geld einzusammeln über einen öffentlichen Kapitalmarkt oder über den Kapitalmarkt und dann sich anderweitig quasi.
Absolut.
Okay, spannend.
Absolut. Also super spannend, weil es macht ja ein diversifiziertes Portfolio aus, dass du nicht nur in verschiedene Asset-Klassen gehst, weil eigentlich ist es ja eine sehr, sehr ähnliche. Du hast als Zielinvestment im Zweifel bei einem PE-Deal, bei Private Debt genau das gleiche Risiko, also die gleiche Unternehmung, die halt nicht börsennotiert ist, aber mit einem unterschiedlichen Risikogehalt, weil du in einem anderen Bereich der Kapitalstruktur bist. Und selbst wenn jetzt ein Aktienmarkt fallen sollte, ist ja die Unternehmung, die von dir Private Debt aufgenommen hat, weiterhin verpflichtet, Darlehen zurückzuzahlen und weiterhin verpflichtet, dir Zinsen zu zahlen, sodass du da auch wieder Stabilität in dein Portfolio bekommst.
Super spannend, super spannend. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was wir in der ein oder anderen Folge auch nochmal ein bisschen tiefer drauf reingehen. Ich glaube, für den Anfang reicht es hier erstmal an der Stelle.
Na gut.
Mit dem Deep Dive. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne Instagram, LinkedIn, hello@investnow.com. Auf den gewohnten Wegen sind wir erreichbar und stellen uns gerne euren Fragen und Anmerkungen. Und damit war es das auch schon.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Für diese Folge hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, Robin. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Der Podcast wird jetzt, haben wir uns zu entschieden, im 2-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. Gibt uns einfach die Möglichkeit, nochmal tiefer in genau solche Themen einzusteigen, als das in einem wöchentlichen Rhythmus zu tun. Genau, und damit verbleiben wir und hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
So machen wir es. Vielen Dank. Bis bald.
Danke dir. Ciao.